Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, zum Beginn dieser Predigt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Offenbarung des Johannes im ersten Kapitel. Es sind die Verse 9 bis 18. Luther schreibt in seiner Vorrede von 1522 zur Johannes-Offenbarung: Mir mangelt an diesem Buch Verschiedenes, so dass ich es weder für apostolisch noch für prophetisch halte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Daher nun zur guten Nachricht. Ich erspare diesen Text Ihnen und mir. Sie können ihn gerne zu Hause lesen. Wenn Ihnen was Sinnvolles dazu einfällt, rufen Sie mich an, lassen Sie es mich wissen. Die Predigt, die ich Ihnen stattdessen halte, ich nehme für mich nicht in Anspruch, dass sie die göttliche Offenbarung vorträgt. Aber ich werde mich an das Grundgesetz des evangelischen Predigers halten. Wisst ihr, wie das heißt, liebe Konfis? In der Kirche darfst du über alles predigen, nur nicht über 15 Minuten. Also, kommt auf die Uhr. Jetzt nochmal von vorne. Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diese Worte eröffnen jede Predigt. Diese Eröffnungsformel heißt Kanzelkurs. Und sie hat eine ganz praktische Funktion. Denn der Organist erfährt über diese Worte, er hat jetzt erstmal Pause. Nicht auf der Orgelempore spielt in der nächsten Minute die Musik. Jetzt ist erst einmal die Kanzel dran. Die Kanzel, das ist der Platz, wo der Prediger üblicherweise während seiner Ansprache steht. Wenn ich heute nicht auf Ihrer Kanzel, sondern hier am Lesepult, dem Ambo, stehe, hat das keine theologischen Gründe. Vielmehr hat der Kunsthandwerker, der diese Kanzel gebaut hat, mit allem gerechnet, aber offensichtlich nicht mit einem Prediger mit Schuhgröße 46. Die Stufen, die da hochführen, sind so schmal, dass ich Angst habe, da heil wieder runterzukommen. Aber egal, ob Kanzel oder Ambo, es ist ein erhöhter Ort, ein Platz der Verkündigung. Und das ist mein Auftrag als Prediger, die Verkündigung des Wortes Gottes. Gott, was ist das? Für mich ist das die Kraft, aus der alles hervorgeht. Ich stelle mir manchmal Gott als den Punkt vor, der vor dem Urknall war. Die Kraft, die alle Energie und Masse in sich bündelte und sich dann mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreitete und die, weil alles aus ihr hervorgeht, sowohl im Größten wie im Kleinsten vorhanden ist. Die Kraft, die unabhängig von Raum und Zeit existiert, weil auch Raum und Zeit aus ihr hervorgehen. Und so, wie die kosmische Hintergrundstrahlung, die die Physik als Überrest des Urknalls noch zu messen meint, real ist, auch wenn wir sie nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können, so ist auch Gott für mich real. Und hier endet die Gemeinsamkeit zwischen christlichem Glauben und Physik. Die Physik unterstellt dieser Kraft völlige Gleichgültigkeit. Der Glaube vertraut darauf, dass diese Kraft einen Willen besitzt und dass dieser Wille gut ist. Ich bin sicher, dass dieser gute Wille für die Menschen, die die biblischen Geschichten aufschrieben, besonders spürbar war. Bei der Johannes-Offenbarung bin ich da nicht so ganz sicher, weil man weiß heute, wo der Johannes lebte, der diese Offenbarung aufgeschrieben hat, herrschte zu der Zeit eine Mutterpilzepidemie. Das ist ein Pilz, ein Mutterkorn, ne? das Weizen verdirbt. Aus diesem Pilz hat im Anfang des 20. Jahrhunderts ein Physiker die Lysergsäure rausdestilliert, auch bekannt als LSD. Also persönlich bin ich der Meinung, dass die Johannes-Offenbarung nichts anderes ist als das Ergebnis eines völlig schlechten Trips. Aber das ist meine persönliche Meinung. alle Autoren der biblischen Bücher mussten ihre Worte benutzen, ihre Begriffe, die von Raum und Zeit geprägt sind, weil unser Denken können wir davon nicht unabhängig gestalten. Nicht Wort für Wort kommt vom Gott. Das ist für mich eine absurde Vorstellung. Gott diktiert nicht. Ich bin überzeugt, er ist kein Diktator. Gott schenkt uns viel mehr Freiheit. Auch die Freiheit, immer wieder neu auf sein Wort zu hören. So dass wir seine Botschaft zu jeder Zeit hören können, in der wir sein Wort verkündigen oder verkündigt bekommen. Was aber ist sein Wort? Und das ist hier ein Singular, und das ist, glaube ich, kein Zufall. Der Kanzelgruß sagt es uns. Es ist die Liebe. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Jede und jeder von uns bekommt gleich viel oder wenig von Gott. Oder, falls Ihnen das naturwissenschaftliche Bild lieber ist, von der kosmischen Hintergrundstrahlung ab. Egal, ob so groß wie ich oder klein gewachsen. Egal, ob Mann oder Frau oder eine Person, die sich keinem der Geschlechter zuzuordnen vermag. Egal, welche Farbe unsere Haut hat. Gottes Liebe, sie schaut nicht auf unser Äußeres. Sie sieht auf unser Herz. Darauf, ob wir seine Liebe erwidern. Als Liebe zu Gott, als Liebe zu uns selbst und als Liebe zum Nächsten. Denn Gott erleben wir nicht direkt. Wir können ihn nicht tasten, schmecken oder riechen. Gott erleben wir im Nächsten. Was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. So spricht der König zu den Gerechten am jüngsten Tage. Die Mitmenschlichkeit zu denen, die unserer Hilfe bedürfen. Sie lässt andere die Liebe Gottes erleben. Und wenn wir dann mal zu den Hungrigen und Durstigen zählen, wenn wir fremd oder nackt sind, wenn wir krank da niederliegen oder in Gefangenschaft ausharren müssen, dann erleben wir hoffentlich auch Menschen, die sich uns zuwenden. Ihre Menschlichkeit ist dann ein wahres Gottesgeschenk. Und wir schauen nicht nur dem Mitmenschen dann dankbar ins Auge, wir sehen in seinem solchen Moment durch sein Auge hindurch das Ebenbild Gottes, als dass er geschaffen wurde. Und auch wir zeigen unsere Gottesebenbildlichkeit in der Güte und Barmherzigkeit, die wir anderen angedeihen lassen. Gottes Liebe, sie gilt allen Menschen, ja auch dir. Du musst dich nicht verstecken, du musst dein Antlitz nicht verbergen vor dem Herrn. Auch du bist dazu gemacht, dass andere Gottes Ebenbild in dir erblicken können. Das ist eine große, eine wunderschöne Aufgabe und für mich der Sinn des Lebens. Gott liebt alle Menschen gleich. Und doch glauben wir, dass es einen Menschen gab, der diese Liebe so sehr widerspiegelte, dass die Menschen in ihm den Sohn Gottes sahen. Jesus von Nazareth, unehelicher Sohn von Maria, als Kind angenommen von Josef, der wusste, dass Jesus nicht sein leiblicher Sohn ist. In der Geschichte Jesu zeigt sich, dass Vaterschaft nicht in erster Linie biologisch zu verstehen ist. Gott hat Jesus nicht im biologischen Sinne gezeugt, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Da wird schon ein ganz irdischer Mann ein gewisses Teil seines Körpers im Spiel gehabt haben. Aber Gott wurde ihm zum Vater, als er erwachsen wurde. So wie Josef der Vater seiner Kindheit war. Die Evangelien erzählen uns nichts darüber, ob Josef den Kreuzestod seines Ziehsohnes noch erleben musste. Wir hören von Maria, dass sie unterm Kreuz stand. Aber Josef taucht nach der Weihnachtsgeschichte nur noch ein einziges Mal in den Evangelien auf, als er 11-jährige Jesus im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutierte. Wir wissen nicht, zumindest nicht aus der Bibel, was danach mit Josef geschah. In der nachbiblischen Überlieferung wird Josef als Mann dargestellt, der sehr viel älter war als Maria. In den meisten Weihnachtskrippen wirkt er fast wie ein Kreis neben dem Baby Jesus. War sein Sohn bei ihm bis an sein seliges Ende? Hat er ihn gepflegt, als er alt und schwach wurde? Hielt er ihm die Hand in der Stunde seines Todes? Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nicht, ob er eine gute Beziehung zu Jesus hatte, ob Jesus ihn liebte und respektierte. Aber obwohl wir so wenig über ihn wissen, für mich ist er eine zentrale Gestalt in der Bibel. Denn er war bereit zu teilen. Und zwar etwas, was das Wertvollste im Leben eines Menschen sein kann. Er war bereit, seine Elternschaft zu teilen. Und das ist für mich eine ganz große Tat. Und dadurch bin ich überzeugt, dadurch konnte Jesus zum Christus werden, zum Erlöser. Christus, der gnädige Erlöser. Daran erinnern uns die ersten Worte des Kanzelgrußes. Die Gnade Jesu Christi. So beginnt der Satz. Gnade. Gnade. Das bedeutet für mich, Fehler machen und zugeben zu dürfen. Gnade. Das erhoffe ich mir im Gericht. Das jüngste Gericht. Ich vertraue darauf, dass das der Ort ist, an dem ich im Schoße Gottes werde weinen dürfen über alles, was mir misslungen ist im Leben und Trost empfangen werde. Das Gericht. Wenn ich ernst nehme, dass Gottes Wort die Liebe ist, dann muss auch das Gericht ein Ort der Liebe sein. Nicht ein Ort der Strafe. Gutes und Barmherzigkeit werden dem folgen, der glaubt. Gericht und Gnade, sie sind bei Gott kein Widerspruch, sondern bedingen und ergänzen einander. Und doch im Alltag, meistens vermissen wir noch nicht Gnade, sondern Gerechtigkeit. Gnade, das ist doch, worum Opfer flehen. Gnade, das ist nicht Recht. Gerechtigkeit, das brüllt unser Herz. Die Guten sollen erlöst werden, die Bösen in der Hölle schmoren. Warum müssen wir unser Leben vertrieben außerhalb des Paradieses fristen? Weil unsere Vorfahren lernten, Gut und Böse zu unterscheiden. Dafür haben wir uns doch wenigstens Gerechtigkeit verdient. Als derjenige, der Ihnen das Wort Gottes verkünden, kann ich Ihnen Gerechtigkeit nicht versprechen. Denn Gottes Wort ist Liebe. Und die Liebe ist ungerecht. Ich liebe einen Menschen doch nicht dafür, weil er es verdient. Ich habe nicht vorher alle Menschen angeschaut und dann nach sorgfältigem Abwägen überlegt, wer meine Liebe am meisten braucht, verdient hat oder sie in anderer Hinsicht gerechterweise in Anspruch nehmen kann. Sollten Sie Ihren Partner so ausgewählt haben oder in Zukunft so auswählen wollen, ich würde mir große Sorgen um Ihre seelische und geistige Gesundheit machen. Liebe ist nicht gerecht. Liebe privilegiert, sie geschieht aus Gnade. Sie wird uns geschenkt. Dass Jesus Christus in unsere Welt kam, dass er die Sünde der Welt auf sich nahm, das ist ein ganz und gar unverdientes Geschenk. Aber wie das mit Geschenken so ist, der Geber weiß nie, wie der Beschenkte damit umgeht. Und die Menschen zur Zeitenwende, sie waren nicht besser oder schlechter als wir. Sie waren begeisterungsfähig und verführbar. Sie waren neugierig und misstrauisch. Sie waren mutig in der Masse und ängstlich allein. Und zu diesen ganz durchschnittlichen Menschen kommt der Erlöser als ihresgleichen. Mich wundert es da nicht, dass die Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Jesus hat die Menschen nicht geahnt. Er hatte nicht nur Jünger und Anhänger, er hatte auch mächtige Feinde. Und hatten die denn nicht recht? Er provozierte die Mächtigen mit seiner Rede vom Reich Gottes. Er bedrohte die herrschenden Verhältnisse mit seinem Eintreten für Arme und Benachteiligte. Er verstieß gegen die herrschende Moral, wenn er mit Zöllnern und Huren Umgang pflegte. Er hatte keinen festen Wohnsitz und zog mit einer Gruppe von Landstreichern durch die Gegend. Kein Wunder, dass sich an dem die Geister schieden. Trotz aller Heilungen, von denen man sich erzählte. War das denn alles wahr? Oder waren das vielleicht nur alternative Fakten, Erfindungen einer Lügenpresse? Wer weiß, persönlich erlebt haben nur die wenigsten die Wundertaten Jesu. Dass wir in Jesus den Erlöser erb- und bekennen können, verdanken wir dem Heiligen Geist. Er macht uns zur Gemeinde. Seine Gemeinschaft bringt uns zusammen und lässt uns Jesus als Christus erkennen. Und auch Sie haben es in dieser Predigt gehört. In der kirchlichen Gemeinschaft gibt es wie in jeder Gemeinschaft spezielle Worte. Jede Gemeinschaft zeichnet sich durch eine gemeinsame Sprache aus. Und Sprache, sie kann verbinden oder sie kann ausgrenzen. Sprache, sie kann verletzen und sie kann trösten. Es hängt von uns ab, wie wir mit Sprache umgehen. Sorgsam oder ohne Achtung. Unsere Vernunft wird gefordert und ist noch nie groß genug, um Gott zu erfassen. Und so wie jede Predigt mit denselben Worten beginnt, endet auch jede mit einer festgefügten Formel. Und auch diese Schlussworte haben einen ganz praktischen Nutzen. Herr Echtler weiß dann, dass er zurück muss auf seine Bank und das nächste Lied spielen soll. Dass etwas nützlich ist, ist doch nichts, was man dagegen vorbringen kann. Ja, mein Glaube, für mich ist er auch nützlich. Er stärkt und stützt mich im Alltag. Er hilft mir bei seelischer Not. Er entlastet mich, weil ich mir sicher sein darf, dass es eine Kraft gibt, die höher ist als alle meine Vernunft. Vernunft ist bei der Verkündigung nicht schädlich, aber sie allein kann Verkündigung nicht bewirken. Wenn Sie heute etwas aus diesem Gottesdienst für sich mitnehmen, dann hat der Heilige Geist das gewirkt, nicht ich. Und so wünsche ich Ihnen, aber auch mir im Bewusstsein der Vergeblichkeit meiner Predigt ohne die Kraft des Geistes, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen dann weitermachen mit dem nächsten Lied, wie ein Fest nach langer Trauer.